D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr wollt einen Weltrekord besitzen, wir haben einen für euch. Wir haben nämlich die einzige deutsche Rekordrichterin im Programm heute, Lena Kuhlmann. Sie nimmt vom Hochhalten des Fußballs bis zum Bierflaschenöffnen mit der Augenhöhle alles ab, steht da mit ihrem Klemmbrett immer dran. Menschen macht sie zu Weltrekordhaltern, schickt das Ganze dann rüber und es landet im Guinness-Buch der Rekorde. Was für ein toller Job. Ja, deswegen fragen wir heute mal, in welcher Disziplin ein Weltrekord denn besonders einfach ist für uns zu bekommen. Ist ja immerhin eine tolle Sache, Weltrekordinhalter oder Weltrekordinhaberin. Der Orlando Bloom dieser Sendung, Pascal Fischer, der hätte auch gerne einen Weltrekord, hat er bisher aber noch nicht. Oder habe ich was übersehen, Pascal?
Keine Ahnung, also selbst bei Schokolade pro Stunde, Tafel durch Minuten bin ich nicht so geil aufgestellt, glaube ich.
Okay, gucken wir, können wir alles noch ändern. Die längste Unterwasser-Radiosendung aller Zeiten, die dauerte übrigens 5 Stunden und 21 Minuten. Keine Angst, so lange müsst ihr nicht aushalten. Wir bekommen alles Wichtige dieses Tag ist auch in 105 Minuten hin. Thilo Jahn, mein Name.
D-Radio Wissen.
Thilo mit H und Pascal mit C. Zwei Namen, mit denen wir hier in Deutschland eigentlich keine Probleme haben, was diese Art von, hey, habe ich nicht verstanden, buchstabier mir das mal ganz kurz angeht. Oder mit deinem Namen, Pascal, passiert doch nichts, oder?
Nee, meine Mutter wollte ja einen französischen Namen, aber einen, den die Leute aussprechen können. Also nicht so Pierre und Aurélien. Mhm. Und außer Pascal ist da auch kein Unglück passiert bisher.
Sehr gut. Adi Güzel. Das wäre so eine andere Marke, ein anderer Name. Da könnte man ja auf die Idee kommen bei diesem Namen. Adi Güzel, ich rufe dich einfach Adi. Ob das so wahnsinnig gut ist? In den USA, da geht es nämlich gerade los, dass sie mit solchen eingesparten Spitznamen ein bisschen sensibler umgehen. My Name, My Identity heißt dort eine Initiative. Das Ziel ist, jeder soll das Gefühl haben, so wie er ist, mit seinem Namen okay zu sein. D-Radio Wissen-Reporter Stefan Beuting hat sich mal auf die Suche gemacht bei uns nach Leuten mit besonderem Namen und sie gefragt, wie sie das eigentlich hinkriegen mit ihrem Namen und ihrer Identität.
Es gibt so einen, also ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, es gibt einen Berg in Dalmatien namens Srđ. Ich heiße Srđan, vielleicht stammt es daher.
Srđan lebt in Deutschland, er spricht akzentfrei und hat mit den meisten typisch deutschen Vornamen kein Problem. Umgekehrt ist das oft anders.
Ich kann es mal probieren, du kannst mir mal eine Note geben. Srđan Govedarica.
Das war jetzt, also so spricht es noch nicht mal meine Mutter aus, es war perfekt.
Eintagsfliege. Denn gleich im nächsten Fall habe ich in der ersten SMS direkt N und M vertauscht.
Also J wie Josef, O wie Otto, M wie Martha, A wie Anton, N wie Nordpol, A wie Anton.
Jomana. Und bei Kitty lag ich auch direkt daneben. Kitty Mat, Kitty Mab, Kitty Matron.
Mhm.
Pat Prom Pradic. Ich habe Kitty Matron gesagt, heißt aber eben Kitty Mapron. Sie hat zweimal freundlich darüber hinweggehört.
Ja, fast.
Srđan, Jomana und Kitty. Alle drei kennen das. Dieses Befremden mit ihrem Vornamen, der den Leuten dann irgendwie zu exotisch ist, den sie irgendwie nicht richtig aussprechen können.
Ich hatte das übrigens mal bei einer Hochzeit, da war ich Trauzeuge, fällt mir gerade ein. Und die Standesbeamtin musste dann, so ist ja die Prozedur, meinen Namen irgendwann aussprechen. Wir haben das vorher sogar geübt. Und am Ende war ich nach vielen Es der Trauzeuge aus Köln. Also sie hat es gar nicht versucht.
Oder die es gar nicht mal richtig aussprechen wollen.
In der Grundschule, da war halt irgendwo die Vertretungslehrerin so derart überfordert mit meinem Vornamen, ja, dass sie dann halt wirklich so, ja, ehrlich seufzend meinte, schade, dass du nicht Johanna heißt.
Der Trauzeuge, Johanna und Kitty. Glücklicherweise scheint den dreien das nicht allzu viel auszumachen, dass ihr Name nicht immer richtig funktioniert.
Ich sage ja dann meistens, sie können mich auch Kitty nennen, weil das können sich die meisten merken wegen Hello Kitty.
Ist das für dich in Ordnung?
Dass man mich mit Kitty nennt? Ja. Ja.
Diejenigen, die einen komplizierten Namen haben, wissen aber, es gibt Strategien, damit umzugehen. Wichtig dabei zuerst einmal Gelassenheit, wie bei Kitty, als ich gerade Kitty Matron gesagt habe, oder bei Jomana und ihrer Lehrerin.
Habt ihr jetzt eigentlich in der Hinsicht jetzt gar keine Probleme?
Andere Möglichkeit, aktiv ausweichen, nach der Methode Sirjan.
Ich habe mal vorm Studium in einer Telefonmarketingagentur gearbeitet und habe Telefonsachen verkauft. Und da ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass mit meinem Namen, dass es, sagen wir mal, nicht unbedingt verkaufsfördernd ist. Und dann habe ich mich tatsächlich für diesen Job umbenannt in Simon Brenner.
Also, entweder locker bleiben oder kreativ werden, oder? Warten, bis jemand einen wirklich guten Gag daraus strickt.
Der Name meiner Schwester bedeutet im Persischen auf Farsi Kirschblüte. Das ist die Shekufe. Und wir haben ihn schon abgekürzt, um es den Deutschen leichter zu machen. Und sie nennt sich Sheku, ist ein gängiger Spitzname im Persischen. Und daraus hat dann ein Klassenkamerad von ihr einmal gemacht, dass er Weihnachten ihr eine Plastikkuh geschenkt hat, auf der dann Che Guevara abgebildet war. Das war dann eine Sheku.
Die gute Nachricht also, es sieht momentan nicht so aus, als bräuchten wir dringend eine nationale Initiative wie in den USA mit My Name, My Identity. Wir brauchen auch aktuell gerade keinen Hashtag Namensaufschrei oder sowas. Aber wir könnten uns alle mal ans eigene Öhrchen fassen und ein bisschen besser und genauer zuhören oder mal nachfragen. Und da fangen wir direkt mal bei uns an.
Ich heiße eigentlich richtig Justina. Genannt werde ich aber regelmäßig immer in Deutschland Justina.
Justina arbeitet seit Anbeginn der Zeiten in der D-Radio Wissen-Redaktion. In all den Jahren sagen hier alle Leute Justina.
Ich habe mich daran gewöhnt, ist okay, Arne Hell macht das richtig und.
Ja und? Unser Kollege Arne hat zwar in Warschau studiert, aber das heißt doch nicht, dass wir hier alle kollektiv einknicken. Eine Radioredaktion, die wegen jedem Pups in der Aussprachedatenbank nachschlägt, wo es ständig um richtige Betonung geht und hast du nicht gesehen, die muss Justina doch jetzt auch mal einmal endlich richtig aussprechen.
Nein, nein, sag das, mach das nicht, probier das nicht.
Doch, Justina.
Ja, das war schon richtig, ganz gut.
Justina.
Also so schwer ist es nicht, ja?
Nee. Nach 6 Jahren auf Sendung, nach gefühlt 2000 Konferenzen und 1 Million Justina, könnte es sein, dass wir das jetzt in den Griff bekommen.
Du hast ja auch recht, stimmt. So achten wir immer, dass wir richtig alles aussprechen, ja?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Weltrekorde knacken. Das ist für Sportler schwer, aber das gehört irgendwie zum Sport dazu. Nur jetzt ist ja nicht jeder Sportler. Und deshalb gibt es für uns Normalos und für uns Nerds den Guinness-Weltrekord. Vom effizientesten elektrischen Auto bis zum Dosen mit den bloßen Händen zerdrücken. Da gibt's eigentlich alles. Heute am Donnerstag, da fanden wieder mal Weltrekorde statt. Zum Beispiel beim FC St. Pauli in Hamburg. Und mit dabei war Lena Kuhlmann. Das ist die einzige deutsche Rekordrichterin. Sie nimmt pro Woche einen Rekord ab. Das macht 52 Rekorde im Jahr. Lena ist da die meiste Zeit unterwegs. Heute eben auf St. Pauli. Um welche Rekorde ging es denn heute, Lena?
Heute haben wir 4 verschiedene Rekorde gehabt. Das waren alles Fußballtricks. Zum Beispiel die meisten Fänge eines Fußballs im Nacken, die meisten Fußballtouches mit der Ferse, die meisten Regenbogenflicks mit einem Fußball und die längste Zeit im Fußball auf der Stirn drehen.
Und wie lang war die längste Zeit auf der Stirn drehen?
Ja, der war erfolgreich. Das waren 27,81 Sekunden.
Boah. Okay, das ist ziemlich lang. Was ist mit dem Ball im Nacken fangen? Wie oft hat der es gepackt?
Genau, der Ball im Nacken, das waren 36 und das war ziemlich spannend, weil 35 war der alte Rekord, also ganz knapp gebrochen.
Oh, sehr gut. Also das heißt, du gehst da quasi hin mit so einem Regelbuch, was du hast und mit deinem Klemmbrett und überprüfst dann alles?
Genau, so sieht das aus, ja.
Sehr schön. Was machst du denn während dem Rekord? Jetzt hast du gesagt, was du vorher überprüfst, zum Beispiel den Ball. Und wenn der Rekord läuft, also einfach nur Stoppuhr in der Hand halten und zugucken?
Genau, heute, das waren ja so Tricks, dann messe ich die Zeit, dass es auch wirklich genau 1 Minute ist und zähle eben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Heute bei den Touches mit der Ferse, das waren 157 in 1 Minute. Mhm. Dafür mussten wir dann Videomaterial machen und das danach in Slow Motion angucken, damit ich das überhaupt zählen konnte.
Mhm. Das heißt, du hast es auch dann wahnsinnig, hast es mit Leuten zu tun, die dann wahrscheinlich auch mal enttäuscht sind, oder?
Ja, also heute wurde auch ein Rekord zum Beispiel nicht gebrochen. Das waren die meisten Regenbogenflicks in 1 Minute. Hat er nur 16 geschafft. Natürlich trotzdem eine tolle Leistung, aber das Minimum war 30.
Was sind denn Regenbogenflicks?
Da wird der Ball von hinten mit dem Fuß nach vorne über den Kopf gekickt und dann wieder mit den Füßen aufgefangen.
Ah, schade, hat leider nicht geklappt dann an der Stelle. Bekommen die Leute, die einen Weltrekord schaffen, denn eigentlich Geld?
Nee, die bekommen Ehre, viel besser.
Wer braucht schon Geld heutzutage?
Genau. Okay. Nee, die bekommen dann die sind dann der offizielle Rekordhalter. Die bekommen eine Urkunde und einen Eintrag bei uns im System.
Was hast du schon alles erlebt? Ich stelle mir es unglaublich lustig vor. Von Gummistiefel, Weitwurf bis Bierflaschen mit der Augenhöhle aufmachen. Was war das Skurrilste, was du schon mal erlebt hast?
Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Da könnte ich hier die ganze Liste vorlesen. Ich finde alles skurril, weil alles ist ein Superlativ. Alles ist total groß, weit, schwer, wie auch immer. Wenn ich jetzt aussuchen müsste, skurril war die längste Zeit im Ganzkörperbrand. Das war in der Steiermark in Österreich an einem See. Hat sich Josef Töttling, heißt er, 5 Minuten 49 Sekunden angezündet. Und da muss man dazu sagen, ohne Sauerstoff, ohne Maske. Und er läuft dann, damit die Flammen nach hinten gehen und er atmen kann.
Und ist es alles okay gelaufen?
Das ist super gelaufen. Er hat den Weltrekordtitel gesetzt.
Was sind es denn für Persönlichkeiten, diese Weltrekordhalter? Was triffst du da für Menschen?
Ja, die sind auf jeden Fall immer besonders, weil sie irgendwas ganz gut können und dass sie auch eine große Leidenschaft haben. Das finde ich eigentlich immer das Bewundernswerte. Auf der einen Seite das Talent, aber dann auch wirklich die Motivation und die Leidenschaft, daran so stark zu arbeiten, dann der Beste in der Welt darin zu sein. Und es geht ja nicht immer nur um körperliche Dinge. Es gibt auch viel Organisationstalent zum Beispiel. Das finde ich immer am inspirierendsten daran.
Mhm. Organisationstalent, meinst du in welcher Art und Weise, in welcher Hinsicht?
Zum Beispiel war ich mal in Russland, da gab es die längste Kette an Vogelnistkästen. Klingt erstmal absurd, aber da musste ja dann erstmal jemand tausende von Vogelnistkästen bauen, hinbringen, dass die alle an einem Tag fertig sind, dass die auch alle den Maßen von unseren Richtlinien entsprechen. Und dann auch noch auflegen, dass jede einzelne Vogelnistkäste das nächste berührt. Und das, finde ich, ist schon viel Organisationstalent.
Abschließend, Lena, welche Weltrekorde sind denn besonders einfach? Also wenn wir jetzt auch mal einen Weltrekord aufstellen würden, was würdest du denn empfehlen?
Boah. Also ich würde, glaube ich, etwas empfehlen, was es noch nicht gibt, weil alle Weltrekorde, die schon aufgestellt wurden, die sind halt wahnsinnig hoch. Es wird ja nicht weniger, sondern immer mehr. Und es ist möglich, auch einen neuen Titel zu erfinden. Da müsste man halt einfach kreativ sein und sich was ausdenken. Und ich denke, dass das einfacher wäre, als einen bestehenden zu brechen.
Also erstmal was ausdenken, sagt Lena Kuhlmann, die einzige deutsche Rekordkampfrichterin. Sie nimmt Weltrekorde ab, die dann wiederum ins Guinness-Buch der Rekorde reinkommen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die deutschen Geheimdienste, sie rüsten auf. BND und Verfassungsschutz sollen Gelder im dreistelligen Millionenbereich bekommen. Das hat der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung berichtet. Quelle: eingesehene geheime Haushaltsunterlagen. Haushalt, da geht's um Geld. 307 Millionen für den Verfassungsschutz und 108 Millionen für den BND. Das sind jeweils 18% und 12% mehr als im laufenden Jahr. Und die Gelder, die fließen in das digitale Schnüffeln. Wohin denn genau, Pascal?
Na, der BND will Cyberattacken aus dem Ausland besser und früher erkennen, sodass zum Beispiel kein Schaden an IT-Infrastrukturen entsteht. Da reden wir dann über Energieversorger, Wasserversorger oder Telekommunikation. Satellitentelefone von Terroristen möchte man auch gern abhören, aber auch verstärkt Internetknoten, wie zum Beispiel den dicken Knoten in Frankfurt. 73 Millionen Euro sollen insgesamt in die Überwachung sozialer Netzwerke fließen und über 21 Millionen Euro in das Knacken von verschlüsselten Messenger-Diensten, zum Beispiel wie WhatsApp. Ne? Mhm. Von 70 vielgenutzten Diensten nämlich können die Agenten nur 10 erfassen bislang.
Kritik gab es aus der Linksfraktion im Bundestag. Jan Korte, Vizevorsitzender, warnte von einem Überwachungsstaat. Das Netz wird überwacht. Was sagt denn eigentlich das Netz zu all dem?
Ja, viele teilen erstmal überhaupt diese Nachricht und andere teilen dann natürlich sofort auch aus. User iAlex prophezeit in bester Yoda-Manier: Versagen sie werden. Yannick Hahn plädiert für Privatsphäre und das Recht auf Selbstbestimmung, des Informationsrechts sozusagen. Was wir brauchen, ist mehr Geld für Verschlüsselung und nicht mehr Geld zur Entschlüsselung von Verschlüsselung. User Goldener Reiter vergleicht das schon sarkastisch mit der DDR und fragt, was hat die Berliner Mauer gekostet? Und User N3O fragt sich natürlich, wer da Kompetentes eingekauft werden soll dann. Ne? Zitat: Wenn ein Hacker macht, was der Verfassungsschutz seit Jahren nicht schafft, unbezahlbar.
Viel Häme also im Netz dafür, dass die deutschen Geheimdienste ordentlich mehr Geld bekommen 2017. Wie die Arbeit bei einem deutschen Geheimdienst denn eigentlich so aussieht, das fragen wir gleich mal einen Aussteiger. Leo Martin, der war 10 Jahre lang beim Verfassungsschutz, Operateur, Geheimdienstagent. Wie man da rein rauskommt, das hören wir gleich hier.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Deutschland, da gibt es ja die 3 Geheimdienste, ne? Den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst. Und gerade haben wir ja schon gehört, 2 davon, nämlich Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst, die rüsten auf. Das hat der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Mittwochabend schon bekannt gegeben. Es geht um mehr Geld und es geht auch um neue Jobs. Über den Verfassungsschutz, da schreibt nämlich der Rechercheverbund, das Bundesamt habe für das laufende Jahr 470 neue Planstellen genehmigt bekommen. Nun wolle er noch mal 100 Mitarbeiter neu einstellen. Sie sollen zur Überwachung von Extremisten und zum Ausbau der sogenannten Cyberabwehr eingesetzt werden. Das klingt alles wahnsinnig spannend. Wenn ihr jetzt Lust auf so einen Job haben solltet, dann solltet ihr auch wissen, was da auf euch zukommt. Jemand, der das weiß, weil er eben 10 Jahre beim Verfassungsschutz gearbeitet hat, als Operateur, als Geheimagent, ist Leo Martin. Leo, wenn man beim Verfassungsschutz arbeitet, darf man dann eigentlich seinen Freunden erzählen, wo man arbeitet?
Wenn du Auswärter bist, das heißt im Innendienst oder in der Verwaltung, dann ja, das tun auch die meisten. Wenn du Operateur bist, ist das was anderes. Und ich habe beispielsweise meiner Familie, meinen Freunden, meinem ganzen Umfeld auf Nachfrage immer erzählt, ich arbeite für das Innenministerium. Dort machen wir Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität. Ich habe das so langweilig erzählt, dass es halt möglichst nach Schreibtischjob klingt, dass keine großen Nachfragen kamen. Wenn eine Nachfrage kam, dann war meine Strategie Gag und weg. Also als Operateur kann ich natürlich nicht über meinen Beruf reden.
Für diese neuen Jobs beim BND oder beim Verfassungsschutz, was muss man da eigentlich mitbringen? Was sind da Einstellungsvoraussetzungen?
Also bei den Geheimdiensten, das ist eine Veröffentlichung, die der BND mal gemacht hat, gibt es unterm Strich 40 Berufsgruppen. Die klassischen sind aber, du machst eine Polizeiausbildung oder steigst über das Militär, über die Verwaltung ein. Oder aber du hast Islamwissenschaften studiert, Politikwissenschaften. Also es ist wirklich eine extreme Verwendungsbreite bei den Geheimdiensten.
Okay, aber Abitur und abgeschlossenes Hochschulstudium muss schon sein.
Also der Verfassungsschutz ist ja der Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik. Der BND ist der Auslandsgeheimdienst. Das heißt, du arbeitest bei einer Behörde. Dort gibt es 3 Laufbahnen. Und das ist zum einen der mittlere, der gehobene und der höhere Dienst. Für den mittleren Dienst, da brauchst du mindestens einen Realschulabschluss. Für den gehobenen Dienst ein Abitur und für den höheren Dienst ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
Wie bewirbt man sich da?
Auch einen ganz klassischen Weg. Das ist nicht mehr so, dass früher, als ich dort angefangen habe, war es noch so, die Nachrichtendienste haben sich ihre Mitarbeiter gescoutet und gesucht und sich dort zu bewerben, war der sichere Weg ins Aus, weil sie sich noch vor Infiltration geschützt haben. Damals war der eiserne Vorhang zwar schon gefallen, aber in den Köpfen der Kollegen und der Menschen eben noch drin. Heute ist es ein ganz klassischer Weg. Es gibt da Ausschreibungen, auf die ich mich ganz normal bewerben kann.
Aber die Arbeitszeiten sind dann doch nicht so regelmäßig vermutlich, oder?
Das kommt drauf an. Die Geheimdienste sind natürlich sehr operative Behörden, Sicherheitsbehörden. Und wenn die Luft brennt, dann ist eben Einsatz. Und da ist keine Freizeit, keine Familie, da hat nicht Priorität. Aber dort gibt es ja auch unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ich war sehr lang beispielsweise Operateur. Und das heißt, meinen Kalender und meinen Dienstplan hat komplett der Fall und die Zielperson bestimmt. Wenn du jetzt Analyst bist, der im Innendienst arbeitest, Informationen und Daten bewertest, verwertest, Lagebilder machst, dann hast du einen relativ geregelten Daytime-Job.
Du warst insgesamt 10 Jahre beim Verfassungsschutz. Wie einfach ist es aussteigen?
Als Geheimagent, da hast du keinen Arbeitsvertrag, sondern du arbeitest aufgrund einer gesetzlichen Regelung. Und diese Gesetze, die sehen witzigerweise keine Kündigungsfristen vor. Und in meinem Fall war es so, ich bin tatsächlich von heute auf morgen gegangen. Ich bin im Bereich Personal, habe gesagt, das war am Mittwoch, ich bin am Freitag nicht mehr da, das ist mein letzter Tag. Und dann war das machbar. Aber man darf nicht vergessen, du bist Geheimnisträger, hast du mit Verschlusssachen zu tun, mit operativen. Und diese Geheimhaltungspflicht, die gilt weit über diese Zeit hinaus, in Einzelfällen sogar bis zum Tag deines Todes.
Wenn du das jetzt hörst, 470 neue Planstellen, 100 neue Mitarbeiter beim Verfassungsschutz, Aufgaben, Überwachung von Extremisten und Ausbau der sogenannten Cyberabwehr. Hast du da nicht wieder Lust, ein bisschen anzufangen?
Die Lust, die hatte ich die ganzen Jahre schon, seit ich ausgestiegen bin. Das, was ich jetzt machen darf, ist allerdings auch nicht so schlecht. Das heißt, Momentan führt der Weg erstmal nicht zurück. Aber ja, die organisierte Kriminalität und auch der internationale islamistische Terrorismus oder der Rechte, das ist eine sogenannte Kontrollkriminalität. Wenn ich es im Vorfeld bekämpfen möchte, beobachten möchte, dann brauche ich da eben Manpower, ich brauche Mittel, Material und das rechtliche Handwerkszeug, 500 Stellen. Kann man sinnvoll einsetzen. Wir haben hier eine Chance. Ich hoffe, sie wird genutzt.
Die deutschen Geheimdienste, sie rüsten auf und machen das unter anderem auch mit neuem Personal. Was man für die Arbeit bei einem Geheimdienst alles mitbringen muss, das habe ich bereits vor der Sendung mit Leo Martin besprochen, der 10 Jahre lang beim Verfassungsschutz gearbeitet hat.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es findet gerade parallel das Streetlife Festival in München statt und dort gab es exklusiv heute eine Stadtführung. Ugly Munich Tour hieß die, The Dark Side of the Bussi Bussi Metropole. Es ging also in die besonders hässlichen Ecken Münchens, wobei man München ja immer so koppelt mit, ah, das ist schön irgendwie, da wohnen irgendwie die Reichen, man zieht sich Gamaschen an, wenn man über die Maximilianstraße einkaufen geht. Also kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Pascal, du kommst ja selbst aus Aalen in Westfalen. Gibt es da auch so eine Tour? Wie ugly ist Aalen?
Offiziell nicht, aber inoffiziell ist das wahrscheinlich der Gang durch die Fußgängerzone mit den ganzen Plattenläden, die pleite gegangen sind. Ja.
Schade. Schade, aber Realität. Viel Spaß in der Auseinandersetzung mit dem Bürgermeister.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Rich Kids auf Instagram. Die kennt ihr doch noch, oder? Diese Kinder reicher Eltern, die das ganze Geld verpulvern und damit auf den sozialen Netzwerken angeben und protzen. Davon gibt's noch keine deutsche Ausgabe. Es könnte sich aber bald ändern, denn 37,3 Milliarden Euro flossen zwischen 2011 und 2014 an minderjährige Erben, also Kinder deutscher Familienunternehmen. Das zeigt zumindest jetzt die Studie oder eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Es geht hier um Kinder, die Millionäre werden, weil Muttern oder Vattern ein großes Unternehmen hat und weil die das Betriebsvermögen dann einfach übertragen. So, die Spielverderber bei dieser Rich Kids Party, die sind jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Das sagt nämlich, es braucht strengere Regeln bei der Erbschaftssteuer. Und heute, da sitzen Bund und Länder zusammen, um einen Vermittlungsausschuss genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Es geht um strengere Regeln bei der Erbschaftssteuer. Julia Friedrichs ist Journalistin und hat das Buch Wir erben, warum Deutschland ungerechter wird, geschrieben. Und mit ihr spreche ich mal über diese Erbschaftssteuer. Guten Abend, Julia.
Hallo.
Du hast für deine Recherche auch Erben von Familienunternehmen getroffen, also Menschen, die schon sehr früh sehr viel Vermögen hatten. Wie sind die denn mit der Kohle umgegangen?
Unterschiedlich, aber eines haben mir alle erzählt und das klingt erstmal ein bisschen überraschend oder klang es auch für mich, weil ich gedacht habe, man kriegt viel Geld, das klingt erstmal gut. Aber die Erben haben mir erzählt, dass sie das als Belastung empfunden haben, vor allem, wenn sie es sehr früh bekommen haben. Eine Erbin hat mir von ihrem 18. Geburtstag berichtet, dass sie an den Geburtstagstisch getreten ist und da war dann eine Karte der Eltern, woraus hervorging, dass sie jetzt schon einen Teil, den ersten Teil, die erste Tranche ihres Erbes bekommen sollte. Und das Ganze ist jetzt weit über 20 Jahre her, aber sie hat zu diesem Geld nie eine Haltung gefunden. Sie sagt, es war zu früh, sie wusste nicht, was mache ich damit. Sie war politisch eher links, sie fand Geld scheiße, den Kapitalismus scheiße. Und jetzt hatte sie dieses Geld, wusste, es wird Dankbarkeit erwartet, es wird erwartet, dass sie es annimmt. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass es sicher leichter gewesen wäre, wenn sie ihre Position im Leben schon gefunden hätte. Also wenn sie schon gewusst hätte, welcher Mensch werde ich einmal sein und das Ganze eben nicht zu früh bekommen hätte. Und ich glaube, das kann eben die große Gefahr sein, wenn man aus steuerlichen Gründen, also um von dem vielen Geld, was man hat, bloß nichts abgeben zu müssen, seinen Kindern das schon sehr, sehr früh überträgt.
Also du sagst, also es war diese Belastung für die Erben. Du hast auch mit den Eltern gesprochen. Was waren da die Argumente? Warum machen sie es trotzdem, dieses Überschreiben?
Naja, das wird einem als clever geraten. Also man kann, wenn man recherchiert, trifft man sehr schnell auf Anwälte. Das Erbschaftsrecht wird von Juristen als Dummensteuer bezeichnet. Das heißt, es wird gesagt, nur derjenige, der dumm ist oder nicht beraten, der zahlt diese Steuer. Das heißt, die Schlupflöcher sind so groß und dann wird Vermögenden gesagt, nutzen Sie die doch, machen Sie das doch, seien Sie doch nicht so dumm und zahlen Steuern. Und dann machen das eben auch viele, weil sie glauben, das ist eben der clevere Weg, die Steuer zu umgehen.
Ist es denn in manchen Fällen auch dazu gekommen, dass die Firma den Bach runtergegangen ist?
Also ich habe mit einer Mediatorin gesprochen, die eben solche missglückten Familien, also Übertragungen von Familienunternehmen begleitet hat. Und die hat eben auch gesagt, dass sie den Familien wahnsinnig davon abrät, das aus steuerlichen Gründen zu machen, sondern dass die Eltern eben das Unternehmen nur übertragen sollen, wenn sie sich sicher sind, dass das Kind geeignet ist, den Betrieb weiterzuführen und dass das Kind es auch möchte. Mhm. Denn viele Unternehmen scheitern an dieser Nachfolgeregelung. Für viele Unternehmen ist es eine Krisenphase, wenn das Unternehmen an den Nachfolger, an den Erben übergeht. Und die Unternehmen scheitern nicht, weil sie Steuern zahlen müssen, sondern weil es eben innerfamiliär nicht funktioniert. Darüber wird recht wenig geredet, das wird totgeschwiegen und meines Erachtens wittern da die Familienunternehmer die Gefahr von der falschen Seite, vom Staat, der nimmt ihnen bislang fast nichts und nachdem, wie dieser Reformvorschlag aussieht, wird er ihnen auch in Zukunft sehr, sehr wenig nehmen.
Also ein bisschen mehr auf Familiengefilde achten, höre ich daraus. Millionenschenkungen von Familienunternehmen ohne Steuer zu bezahlen, ist das eigentlich ungerecht oder kann man da sagen, naja, ist auch irgendwie gut für die Wirtschaft und für neue Arbeitsplätze?
Also was heißt gerecht, was heißt nicht gerecht? Da hat natürlich jeder seinen eigenen Standpunkt. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass Deutschland, was die Vermögensverteilung angeht, extrem ungleich ist. Und zwar ungleicher als fast alle anderen Länder. Wir haben eine enorme Konzentration der Vermögen. Wir haben eine enorme Konzentration der Vermögen eben auch bei Familienunternehmern. Und ich habe mich damit jetzt sehr, sehr lange beschäftigt und mir hat sich nicht erschlossen, warum man darauf keine Steuern zahlen kann, wo jeder, der arbeitet, am Ende des Monats was abgibt. Habe ich nicht verstanden, warum es so viel schützenswerter ist, dass jemand qua Geburt ein Vermögen bekommt. Es wird dann immer gesagt, das zerstört Arbeitsplätze. Aber auch jemand, der ein Unternehmen gründet, der muss Kredite abbezahlen, der muss auch ein finanzielles Risiko auf sich nehmen. Und das habe ich nie verstanden, warum das ein Unternehmenserbe, der ja den großen Vorteil hat, dass so vieles schon da ist, dass so vieles schon von der Vorgängergeneration erschaffen wurde, warum der nicht auch seinen Teil für die Gemeinschaft beitragen kann.
Sagt die Autorin, sagt die Journalistin Julia Friedrichs. Viele Familienunternehmer übertragen ihr Betriebsvermögen frühzeitig auf ihre Kinder, auch um strenge Regeln bei der Erbschaftssteuer vorzukommen. Das soll sich jetzt ändern. Heute beginnt ein Vermittlungsausschuss, der da härtere Regeln reinziehen möchte. Ergebnisse gibt es allerdings erst nach dem 20. September. Aber eine Sache hört man schon aus diesem Vermittlungsausschuss NRW, sagt nämlich, Luxusgüter von Unternehmen dürfen nicht befreit werden, denn Yachten, die produzieren ja nichts.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Den Echo, den gibt's jedes Jahr eigentlich. Der Preis für die Popmusik, da gibt's meist keine Überraschung bei dieser Auszeichnung, denn prämiert werden die erfolgreichsten, die Künstler, die Unternehmen, die Plattenfirmen, die am meisten verkauft haben. Nicht so beim Preis für Popkultur, der morgen zum ersten Mal in Berlin vergeben wird. Da soll es um den künstlerischen Wert gehen. Das ist mal ein ganz nettes Gegenmodell in der Popwelt, so die hier durchkommerzialisiert und alles andere. Pascal, wer kommt auf so eine Idee?
Das ist der Verein zur Förderung der Popkultur. Das sind 400 verärgerte Pop-Liebhaber, also zum Beispiel Clubbesitzer, Musikredakteure oder auch Künstler selber. Und für Sie lassen wir jetzt einfach mal Vereinschef Stefan Felten sprechen.
Wir wollten einen Preis machen, der zum einen die Musik nach vorne stellt und das einzige Kriterium ist, wie man an diesem Preis teilnimmt als Künstler und das Ganze bewerten lassen von einer Fachjury. Und das gibt es in Deutschland nicht. Alle Musikpreise, die es in Deutschland gibt, werden immer in erster Linie von irgendwelchen Interessensgemeinschaften ausgerichtet.
Naja, und auch die Fachjury ist nicht extern angeheuert, das sind einfach die Vereinsmitglieder.
Wie wird denn da genau abgestimmt?
Ja, diese 400, die machen Vorschläge für 12 Kategorien. 5 jeweils kommen dann in die engere Auswahl und gewöhnungsbedürftig sind die Kategorien und darin die Mischung. Es gibt nämlich gar keine Unterscheidung nach Genres wie bei anderen Musikpreisen.
Wenn DJ Kotze gegen Udo Lindenberg antritt, dann passiert das bei uns, weil einfach von diesen 400 Leuten, die Leute meinten, dass Udo Lindenberg vielleicht das wichtigste Album oder der wichtigste Solokünstler, glaube ich, in dem Fall war. Dicht gefolgt von DJ Kotze. Die Bandbreite zwischen den beiden ist aber natürlich riesengroß.
Abgestimmt wurde anonym unter Notaraufsicht. Der Verein setzt auch ein bisschen aufs Nein zum zu abgehobenen. Bernd Begemann zum Beispiel führt durch den Abend. Normalos sind als Publikum willkommen, jetzt nicht nur so schwere Produzenten, Mogule und große Stars. Drangsal und Bosse zum Beispiel machen Live-Musik, dürfen auch mal mehr als einen Titel spielen, aber auch nicht zu viel.
Sehr schön. Ein neuer Preis hängt kommerziell tief und musikalisch hoch. Morgen wird er verliehen in Berlin, der Preis für Popkultur.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und heute wird viel diskutiert. Diskutiert über die Position zur inneren Sicherheit und Flüchtlingspolitik, die die CSU für ihre Vorstandsklausur zusammengeschrieben haben. Es geht um Position. Es geht jetzt vor allem darum, die verunsicherten Bürger ernst zu nehmen, meinte heute CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.
Der Appell der CSU, Deutschland muss Deutschland bleiben, ist eine klare Botschaft, ein klarer Kurs. Denn die Bürgerinnen und Bürger geben uns mit auf den Weg, dass sie zwar solidarisch sind, aber sie sind nicht bereit, dass wir uns nach denen richten, die zu uns kommen.
Und die Forderungen, die da drin stehen, die sind gar nicht so neu. Bundeswehr im Inland haben wir schon gehört, doppelte Staatsbürgerschaft weg, okay. Aber was doch überrascht, die CSU, sie will christliche Zuwanderer künftig bevorzugt behandeln. Zuwanderer aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis, steht da drin, sollen Vorrang haben. Und das ist natürlich ein ordentlicher Aufreger. Die Radiowissen-Reporterin Susanne El-Kassar jetzt bei mir. Wie sah denn die Diskussion im Netz aus? Wo lagen da die Extreme?
Also Twitter-User Peter Hellinger hat das CSU-Papier ganz passend zusammengefasst. Die CDU werde zur AfD in Lederhosen. Und so wie sich bei der AfD die Geister scheiden, tun sie das auch bei den neuen Forderungen der CSU. Die Debatte reicht von, salopp gesagt, geht gar nicht, bis zu schade, dass man die CSU nicht bundesweit wählen kann. Das schreibt ein Nutzer auf tagesschau.de. Die CSU sei die einzige Altpartei, die den Bürgerwillen noch repräsentiere. Und so geht es einigen Usern. Eine Partei, die einführt, was die CSU da vorschlage, die würde er wählen, kommentiert zum Beispiel ein Dr. Hans. Eine Alternative zu einer solchen Partei bräuchte er nicht mehr.
Wie reagiert denn die AfD auf die Forderungen der CSU?
Peter Gauland, der Vize der AfD, sieht darin nichts anderes als eine Show, um in Bayern zu punkten. Er ist genervt von den Forderungen und meint, wenn die CSU es ernst meinen würde, dann müsste sie schon längst die Koalition verlassen haben. Einverstanden ist er natürlich mit gewissen Dingen aus dem Papier schon. Insoweit trifft ja auch die Bemerkung AfD in Lederhosen. Gauland sagt aber weiter, dass es seiner Partei, der AfD, zugutekommt, dass die CSU zwar laut poltert, aber daraus nichts folgt. Er glaubt, dass wenn die CSU sich nämlich durchsetzen würde mit ihren Verschärfungen, dass dann die AfD einige Wähler verlieren würde.
Ganz so einfach mit dieser Umsetzung ist es aber dann vermutlich doch nicht. Man kann ja jetzt nicht irgendwie so ein Zweiklassensystem für Kriegsflüchtlinge einfügen, wo man sagt, okay, ihr Christen, wir nehmen euch und Muslime, nee, danke.
Genau, in diese Richtung geht auch die Kritik vieler Politiker und auch Journalisten. Ralf Stegner von der SPD bemüht auch die Lederhose als Bild und hat getwittert, wenn der Verstand in die Lederhose rutscht, CSU will Grundrecht schleifen. Und Simone Peter von den Grünen nennt das Papier abgeschmackt und höchst bedenklich. Wiederum bei tagesschau.de wünscht sich ein Nutzer oder eine Nutzerin, dass weniger Angst und Panik geschoben wird, sondern mehr Menschen sich direkt einbringen sollen und bei der Integration von Flüchtlingen konkret helfen sollen, weil, Zitat, wir uns so viele traurige Diskussion sparen könnten. Insbesondere bei Twitter betonen einige Nutzer, dass die CSU, also die christlich-soziale Union, mit ihrer Idee überhaupt nicht christlich oder sozial ist. Sie schlagen vor, wenn die Politiker meinen, dass Menschen aus dem christlich-abendländischen Hintergrund bevorzugt reinkommen dürfen, dann sollte doch bitte die Partei die Worte christlich und sozial aus dem Namen streichen. Bleibt Union. Sebastian Wessling spitzt es so zu, die christlichen Flüchtlinge können der CSU ja mal erklären, wie wenig christlich ihre Idee ist.
Schärfer als die AfD, schreibt unter anderem auch tagesschau.de zu den Positionen im Papier für die CSU-Vorstandssitzung. Die Radiowissen-Reporterin Susanne El-Kassar war das mit der Diskussion und den Meinungen zur CSU. Ganz lieben Dank.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Falls ihr Fans von E-Sports seid, kann ja sein, dann hat Mathis Dirkes jetzt gute Nachrichten für euch.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Die Fans von E-Sports haben es nicht leicht. Einfach so ins Stadion gehen, wie beim Fußball zum Beispiel, das geht oft nicht, vor allem, weil die Events, die da stattfinden, viel zu weit weg sind. Forscher der Uni Würzburg wollen es diesen E-Sports-Fans jetzt leichter machen. Sie entwickeln für sie ein eigenes soziales Netzwerk. Das soll so eine Art virtuelles Stadion sein. Die Fans bauen sich dafür einen Avatar, ausgerüstet mit Trikot, mit Fanschal, mit allem, was dazugehört. Und mit dem können sie dann wie in einem echten Stadion buhen, jubeln oder klatschen. Das soll aber erst der Anfang sein. Langfristig sollen die Fans mit Hilfe von VR-Brillen noch näher an diesen E-Sports-Events dran sein. Und zwar egal, wo sie gerade auf der Erde sind. Die Würzburger Forscher sagen aber, das kann noch dauern, weil diese virtuellen Räume sehr aufwendig zu bauen sind. Wer mit dem Rauchen aufhört, der nimmt ja oft ein paar Kilo zu. Forscher aus Griechenland haben jetzt in einer kleinen Studie eine mögliche Erklärung dafür gefunden. Sie machten den Versuch mit 14 männlichen Rauchern. Die Hälfte rauchte in einer Viertelstunde 2 Zigaretten, die anderen zogen an einer nicht angezündeten Zigarette. Nach einer Pause durften sich dann alle am Buffet bedienen. Danach fragten die Forscher die Probanden nach ihrem Hunger- und Sättigungsgefühl und außerdem nahmen sie noch Blutproben. Ergebnis: Alle Raucher hatten ungefähr das gleiche Sättigungsgefühl, aber wer vor dem Essen geraucht hatte, nahm weniger Kalorien zu sich. Bei dieser Gruppe fanden die Forscher auch mehr von einem bestimmten Hormon im Blut. Es scheint mit dafür zu sorgen, dass Raucher kurz nach einer Zigarette weniger Appetit haben. Die Forscher wollen ihre Ergebnisse jetzt in einer größeren Studie prüfen. Sie sagen, dass viele Menschen nicht mit dem Rauchen aufhören, weil sie Angst haben, danach zuzunehmen. Fluglärm stört nicht nur uns, auch Vögel leiden darunter. Manche hören sogar ganz auf zu singen. Vogelkundler vom Max-Planck-Institut beobachteten Vögel in 2 Waldgebieten. Eins davon ist direkt am Flughafen Berlin-Tegel. Dort starten und landen Flugzeuge von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends und das sogar alle 2 Minuten. Das andere Waldgebiet ist etwas weiter weg. Direkt am Flughafen bemerkten die Forscher, dass viele Vögel Frühaufsteher sind. Sie fangen dort 5 bis 10 Minuten früher an zu singen als in dem Wald. Dafür singen manche Vögel fast gar nicht mehr, wenn es tagsüber dann so richtig laut ist, zum Beispiel die Buchfinken. Laut den Forschern haben die Vögel ihr Gesangsverhalten an den Fluglärm angepasst, und zwar um weiter genug Paarungspartner zu finden. Tagsüber würde sich die ganze Singerei nämlich kaum lohnen, wenn Artgenossen davon nichts mitbekommen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und jetzt mal eine ehrliche Frage. Wer räumt bei euch auf? Wer macht den Kühlschrank sauber? Und wer macht die WG-Toilette sauber? Hausarbeit? Machen das eher die Männer bei euch oder eher die Frauen? Denn im Fachblatt Demographic Research, da steht drin, Deutschland liegt eigentlich, was diese Verteilung der Jobs im Haushalt von Mann und Frau angeht, im soliden Mittelfeld. Und auch das haben die Forscherinnen aus Oxford verglichen, wie sich das Wäscheaufhängen über die Jahrzehnte so bei Mann und Frau eigentlich entwickelt hat. Pascal, du hast dir die Studie mal angeschaut. Wie steht Deutschland dann bei dieser Langzeitanalyse da?
Naja, auf den ersten Blick ganz gut. 1965 haben die deutschen Frauen noch 14 Mal mehr Zeit mit Hausarbeit verbracht als die Männer. Und Anfang des Jahrtausends nur noch 3-mal so viel. Ne? Von 4 Stunden Frau versus 17 Minuten Mann zu 2,5 Stunden Frau versus 49 Minuten Männer. Also eine tolle Entwicklung auf den ersten Blick, sagt Evrim Altintasch von der Soziologiefakultät der Uni Oxford. Sie hat die Studie mitverfasst. Auf den zweiten Blick ist das eher durchschnittlich.
Sorry, also die Deutschen schneiden nicht so gut ab. Sie liegen eher so in der Mitte. Ich hoffe, es gibt bald einen schnelleren Fortschritt in Richtung Gleichheit.
Evrim Altintasch sagt, oben liegen die USA, Kanada, in Europa auch ganz klar die skandinavischen Länder und unten liegen Italien und Spanien.
Aha, wo bewegen die sich so?
Naja, das Schlusslicht Italien, schauen wir uns das mal an. Da sieht es heute so aus, die Frauen machen immer noch 5-mal mehr im Haushalt, wenn man es so zeitlich misst, als die Männer. In Skandinavien dagegen liegt die Quote nur noch bei 2:1. Kann man jetzt auch meckern und sagen, doppelt so viel, aber das ist halt...
Skandinavien war schon immer toll.
Ja, genau. Das ist halt top in Europa. Das klingt alles so ein bisschen klischeehaft, ne? So Italien traditionell, Skandinavien ganz vorn dabei. Trotzdem war Evrim Altintasch baff.
Ich bin trotzdem erstaunt, wie groß die Unterschiede sind. In Dänemark arbeiten die Frauen nur 1 Stunde mehr als die Männer, in Italien aber 3 Stunden. Obwohl ich das weiß und auch erwarte, fällt mir das sehr auf.
Den Grund vermutet sie in Rollenmodellen. Die sind in Italien, auch Spanien oder auch zum Beispiel Polen sehr konservativ. Außerdem bieten skandinavische Länder mehr Staatsleistungen, Elterngeld, mehr Kinderbetreuung und so weiter. Dann können natürlich die Mütter einfach weg von der Wäscheleine.
Also es gibt krasse Unterschiede. Jetzt haben wir gerade über Daten aus mehreren Ländern gesprochen. Kann man die eigentlich so ohne weiteres vergleichen?
Ja, schon, sagt die Forscherin. Das sind nämlich standardisierte nationale Befragungen, unter anderem entwickelt und gesammelt von ihrem eigenen Institut. Institut, das sozusagen Time Use untersucht. Da wurden die Leute gefragt, was habt ihr am Tag vorher vor dem Interview gemacht? Und 66 solcher Zeitnutzungsbefragungen sind in die Studie eingegangen. Daten aus 19 Ländern waren das. Die reichen zum Teil ein halbes Jahrhundert zurück und zeigen auf jeden Fall Trends an.
Wenn es überall vorangehen sollte, dann müsste ja irgendwann mal die Aufteilung 50-50 sein im Haushalt, also absolute Gleichberechtigung, bei den einen eher und bei den anderen vielleicht ein bisschen später, aber tendenziell kann man das schon aus diesen Zahlen voraussagen?
Ja, bei der Geschwindigkeit gibt es dann doch Unterschiede. An den Zahlen erkennst du konservativere Länder, die holen natürlich überproportional auf und liberalere Länder, Nordamerika oder auch Skandinavien, die haben einfach schon viel Geschlechtergleichheit. Da ist erstmal gar nicht mehr so viel Raum für Steigerung.
There are some arguments about this might be the indication of stalling of gender revolution.
Manche Argumente sagen, hier zeige sich, dass die Gleichberechtigung sich verlangsamt oder sogar stoppt. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich denke, wir haben die Geschlechterungerechtigkeit in den 70ern bis in die 90er drastisch reduziert. Nun geht das weiterhin zurück, aber nicht so rasch wie früher. Deshalb geht es langsamer voran.
So there is a little bit of slowing down.
Die Forscherinnen vermuten daher, noch mehr politische Anstrengungen sind nötig. Zum Beispiel die Arbeitgeber. Die müssen mehr auf Gleichberechtigung achten und die Werte müssen sich einfach tiefgreifend ändern.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es viel spannender ist, in Skandinavien zu putzen. Weißt du, dass die Männer plötzlich viel mehr Lust haben, weil es abgefahrene Putzmittel gibt oder weil es irgendwie technische Gadgets gibt, die dann den Haushalt spannender machen, weißt du?
Wow.
Ja, Thermomix im Haushalt, da wird es gleichberechtigter, auch wenn es eine große internationale Unterschiede immer noch gibt, was die Geschwindigkeit bei der zunehmenden Gleichberechtigung angeht, geht es aber auch voran, bei dem einen mal ein bisschen langsamer und bei dem anderen mal ein bisschen schneller.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das größte Tennisstadion dieser Welt, das Arthur Ashe Stadion in New York City, das Halbfinale für die deutsche Angelique Kerber bei den US Open, wo sie vor 5 Jahren, noch Anfang 20, alle überrascht hat.
Die 2 Wochen damals, wo ich als Nobody hier ankam und im Halbfinale stand, das werde ich nie vergessen. Jetzt stehe ich seit 5 Jahren in den Top 10, bin jetzt Nummer 2, habe schon meinen Grand Slam gewonnen, also es ist einiges passiert in den Jahren.
Und sie kann die Nummer 1 der Welt werden, wenn sie heute Abend erstmal gegen die Dänin Caroline Wozniacki spielt und dann im Finale steht und vielleicht auch noch das Finale gewinnt. Tim Brockmeier ist für D-Radio Wissen bei den US Open mit dabei. Tim, Caroline Wozniacki war mal die Nummer 1 der Welt, hat ein bisschen Probleme gehabt mit Verletzungen. Ist Kerber heute Abend die Favoritin oder doch Wozniacki?
Also Kerber ist die Favoritin, natürlich. Sie ist Nummer 2 der Welt. Wozniacki ist abgerutscht in dieser Weltrangliste auf Position 74. So auf dem Papier ist das relativ klar. Und es gibt auch viele Experten hier in New York, die sagen, naja, das wird eine klare Zweisatzgeschichte für Kerber und zack ist sie im Finale. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so einfach für Angelique Kerber. Ja, sie ist Favoritin, ja, sie kann das Ding auch gewinnen, aber es wird schon viel auch von der Tagesform abhängen, denn Wozniacki spielt hier wieder richtig stark. Die war hier 2-mal im Finale, die war mal Nummer 1 und sie ist zurückgekommen zu alter Stärke, hat hier die Nummer 8 und 9 der Setzliste rausgeschmissen. Also das ist nicht von ungefähr gekommen, dass sie auch hier im Halbfinale steht. Deswegen wird das durchaus ein hartes Stück Arbeit für Kerber.
Also wenn wir den Kritikern in New York glauben wollen und die sagen Zweisatzsieg, dann hat Angelique Kerber noch kein einziges Satz verloren bei diesen US Open?
Das ist richtig. Bis dato noch keinen einzigen Satz verloren. Wozniacki auch nur einen einzigen in der allerersten Runde, seitdem auch sehr, sehr souverän. Also das wird schon ein Duell auf Augenhöhe und ich bin sehr gespannt, weil das Tennis von beiden auch sehr ähnlich ist. Sie haben schon 12-mal insgesamt gegeneinander gespielt, 7 Siege dabei für Kerber und es waren immer sehr, sehr enge Matches. Also es wird sehr spannend heute Abend.
Nicht nur sportlich ist es eng, die beiden sind auch wohl privat befreundet, ne? Best Friends.
Das ist richtig. Die haben beide polnische Wurzeln, Angelique Kerber und auch Caroline Wozniacki, beide in Polen geboren, dann eben aufgrund von Auswanderungen ihrer Eltern andere Staatsbürgerschaften angenommen, Wozniacki Dänin, Kerber natürlich Deutsche. Aber durch diese Wurzeln gibt es eine sehr große Nähe und sie waren auch schon zusammen im Urlaub, also kennen sich sehr, sehr gut. Das ist also auch ein freundschaftliches Duell heute Abend, aber kennen sie, wie gesagt, sie haben schon 12-mal insgesamt auf der Tour gegeneinander gespielt.
Serena Williams spielt heute das Match vor den beiden, vor Kerber, vor Wozniacki. Ist es psychologisch nicht irgendwie schwierig? Schließlich kann Kerber mit einem Sieg vielleicht über Serena Williams bei den US Open Erste werden der Weltrangliste.
es geht sogar noch darüber hinaus und das ist wirklich eine total spannende Situation heute Abend, denn wenn Williams dieses Halbfinale nicht gewinnt, das heißt, wenn sie verliert, verliert sie automatisch und da ist völlig egal, wie Kerber spielt heute Abend, die Nummer 1 an Kerber. Das liegt daran, dass Kerber eben schon sehr, sehr viele Pluspunkte durch ihr Halbfinaleinzug jetzt gesammelt hat und in der virtuellen Rangliste, die kommt erst Montag offiziell raus, momentan an ihr vorbeigezogen ist. Das heißt, Williams muss zusätzliche Punkte sammeln, indem sie das Finale mindestens erreicht. Das heißt, Kerber sitzt heute Abend hier in den Katakomben im Spielerbereich, sieht das Spiel von Serena Williams und wird vielleicht am Fernseher Nummer 1 und geht dann raus als Nummer 1. Das ist eine wahnsinnige Situation.
Ja, wünscht man natürlich auch irgendwie nicht, dass jemand verliert bei diesem Match, sondern dass es irgendwie ein schönes Finale gibt. Vielleicht so eins wie in Melbourne bei den Australian Open. Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, Kerber hat natürlich gewonnen. Sie ist seit 2011 in den Top 10 auch immer wieder drin, aber so richtig konstant scheint sie nicht zu sein, oder?
Na, seit diesen Australian Open eben schon. Das ist genau das, was sich geändert hat, weil sie da gemerkt hat und gewusst hat und jetzt weiß, sie kann große Titel gewinnen. Es kam zwar dann noch die French Open in Paris, da ist sie in der ersten Runde ausgeschieden, das ist richtig. Da sagte sie, ja, da war ich noch so beschäftigt mit diesem großen Titel aus Australien, dass ich einfach nicht geistig auf der Höhe war. Aber dann Wimbledon-Finale, Olympia-Finale und jetzt hier Halbfinale. Also dieses Selbstbewusstsein hat sich komplett geändert. Sie weiß, dass sie große Spiele in sich trägt, große Titel gewinnen kann und sie sagt, das ist genau die Veränderung zu früher, dass sie ein solches Selbstbewusstsein und eine solche innere Ruhe dadurch bekommen hat, dass sie eben auch in engen Situationen jetzt in Matches klar weiterkommt und diese gewinnen kann.
Jetzt gucken wir noch ganz kurz übers Arthur Ashe Stadion drüber hinaus. Wie tennisverrückt ist New York im Moment?
Komplett, vor allen Dingen dieser Halbfinaltag heute ist ein völliger Wahnsinn, denn es passiert heute nichts in diesem riesigen Stadion, Arthur Ashe Stadium, fast 30.000 Zuschauer passen hier rein, den Tag über, sondern es gibt nur diese Night Session, legendär, unter Flutlicht, wenn es also hier spät ist, wenn es dunkel ist und zwei Halbfinals, zwei große Spiele, die direkt aufeinander folgen, dazu die Nummer 1 der Welt, die Nummer 2 der Welt, es ist komplett ausverkauft, es wird eine Riesenparty, eine Riesenshow und alle sind total aufgeregt, natürlich wünschen sich auch alle dann dieses absolute Duell im Finale. 1 gegen 2, Williams gegen Kerber.
Also wenn das mal keine Werbung für Tennis war, Tim Pockmeier bei den News Open für D-Radio Wissen, dir schöne Halbfinals, heute die Runde der letzten vier beim größten Grand Slam Turnier des Jahres. Angelique Kerber kann heute Abend schon die Weltrangliste Nummer 1 bekommen, wenn Serena Williams in ihrem Halbfinale rausfliegt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.